Rainer, lies mal vor. Kapitel 8. Ein Sommerball. Am selben Tage, ungefähr zu der Stunde, wo Frau Danglars die Unterredung mit dem Staatsanwalt hatte, lenkte eine Kalesche in die Rue de Helder ein, fuhr durch das Tor von Nummer 27 und hielt im Hof an. Nach einem Augenblick öffnete sich der Kutschenschlag und Frau von Marserve stieg, auf den Arm ihres Sohnes gestützt, aus. Kaum hatte Albert seine Mutter in ihre Wohnung zurückgeleitet, als er seine Pferde verlangte und sich nach den Champs-Élysées zum Grafen von Monte Cristo führen ließ. Der Graf empfing ihn mit seinem gewöhnlichen Lächeln. Es war seltsam. Nie schien man einen Schritt im Herzen oder Geiste dieses Mannes vorwärts zu tun. Wer sich, sozusagen, den Zugang zu seinem Vertrauen erzwingen wollte, fand eine eherne Mauer. Morcerf, der mit geöffneten Armen auf ihn zulief, ließ, als er ihn anschaute, trotz seines freundschaftlichen Lächelns die Arme wieder sinken und wagte es kaum, ihm die Hand zu reichen. Monte Cristo berührte sie wie immer, ohne sie zu drücken.
»Hier bin ich, lieber Graf«, sagte Albert. »Ich bin erst vor einer Stunde von Tréport zurückgekehrt und mein erster Besuch gehört Ihnen.«
»Das ist sehr liebenswürdig«, sagte Monte Cristo gleichmütig.
»Nun, was gibt es Neues in Paris? Wie war Ihr Fest in Auteuil?«
»Oh, nichts weiter, ein einfaches Diner. Herr von Danglars und Andrea Cavalcanti.«
»Ihr italienischer Fürst?«
»Wir wollen nicht übertreiben. Herr Andrea gibt sich nur den Titel eines Grafen.«
»Er ist es also nicht?«
»Weiß ich es. Er gibt sich, ich gebe ihm. Man gibt ihm diesen Titel.«
»Ist das nicht, als ob er ihn hätte?« »Sie sind ein seltsamer Mann. Nun, Herr Danglars hat also bei Ihnen zu Mittag gespeist.«
»Ja, mit dem Grafen Andrea Cavalcanti, dem Marquis, seinem Vater, mit Frau Danglars, Herrn und Frau von Villefort, reizenden Leuten, Herrn Libré, Maximilian Morel und dann noch mit,
mit Herrn von Chateau Renaud.« »Man hat von mir gesprochen?«
»Kein Wort.«
»Desto schlimmer, denn wenn man nicht von mir sprach, so dachte man viel an mich und dann bin ich in Verzweiflung.«
»Was ist Ihnen daran gelegen, da Fräulein Danglars nicht unter der Zahl derer war, die hier an Sie dachten?«
»Oh, sie konnte allerdings zu Hause an Sie denken.« »Oh, was das betrifft, nein, dessen bin ich gewiss. Oder wenn sie an mich dachte, so geschah es auf dieselbe Weise, wie ich an Sie denke.«
»Eine rührende Sympathie. Sie hassen sie also.«
»Hören Sie«, sagte Morcerf, »wenn Fräulein Danglars geeignet wäre, Mitleid mit dem Märtyrertum zu empfinden, das ich für sie erdulde, und mich außerhalb des von unseren Familien geschlossenen Ehebundes belohnen wollte, so würde mir dies vortrefflich zusagen. Kurz, ich glaube, Fräulein Danglars wäre eine entzückende Geliebte, doch als Frau, Teufel.«
»Das ist also die Art und Weise, wie Sie über Ihre Zukünftige denken?« sagte Monte Cristo lachend.
»Oh mein Gott, ja, zwar etwas roh, aber wenigstens klar. Da man jedoch aus diesem Traum keine Wirklichkeit machen kann, da eines gewissen Zieles wegen Fräulein Danglars meine Frau werden, das heißt mit mir leben, bei mir denken, bei mir singen, 10 Schritte von mir Verse und Musik machen muss, und dies mein ganzes Leben hindurch, so erschrecke ich mich.« »Eine Geliebte, lieber Graf, verlässt man. Aber eine Frau, zum Teufel, das ist etwas anderes. Die behält man, und zwar ewig, nahe oder fern. Fräulein Danglars aber stets zu behalten, und wäre es auch nur in der Ferne, ist in der Tat schrecklich.«
»Sie sind schwer zu befriedigen, Vicomte.«
»Ja, denn häufig denke ich an etwas Unmögliches. Ich wünschte, eine Frau für mich zu finden, wie mein Vater eine gefunden hat.«
Monte Cristo erbleichte und schaute Albert an, während er mit prächtigen Pistolen spielte, deren Federn er knacken ließ. »Ihr Vater ist also sehr glücklich gewesen?« sagte er.
Sie wissen, wie ich von meiner Mutter denke, Herr Graf. Ein Engel des Himmels, immer noch schön, besser als je. Ich komme von Treport zurück. Für einen anderen Sohn wäre die Begleitung seiner Mutter eine Gefälligkeit oder ein Frondienst gewesen. Ich aber habe 8 Tage unter 4 Augen mit ihr zufriedener, ruhiger, poetischer, sage ich Ihnen, zugebracht, als wenn ich Tiziana nach Treport geführt hätte. Das ist eine erschreckliche Vollkommenheit, und Sie machen denen, die Sie hören, große Lust, Junggeselle zu bleiben. Gerade weil ich weiß, dass es auf der Welt eine vollkommene Frau gibt, getraue ich mir nicht, Fräulein Danglars zu heiraten. Haben Sie zuweilen bemerkt, wie unsere Selbstsucht alles, was uns gehört, in glänzende Farben kleidet? Der Diamant, den wir im Schaufenster des Juweliers funkeln sahen, wird viel schöner, sobald er unser Diamant ist. Doch wie schmerzlich ist es, wenn man weiß, dass es einen von reinerem Wasser gibt, während man selbst verurteilt ist, den geringeren Diamanten ewig zu tragen. Weltmensch, murmelte der Graf. Deshalb werde ich vor Freude springen an dem Tag, wo Fräulein Eugenie wahrnimmt, dass ich ein dürftiges Atom bin und kaum so viele 100.000 Francs besitze, als sie Millionen hat. Monte Cristo lächelte. Ich hatte wohl einen Gedanken, fuhr Albert fort. Franz liebt das Exzentrische, und ich wollte ihn in Fräulein Danglars verliebt machen. Doch obgleich ich ihm 4 Briefe lockendsten Inhalts schrieb, antwortete er mir stets und unabänderlich. Ich bin allerdings exzentrisch, aber das geht bei mir nicht so weit, dass ich mein Wort zurücknehme, wenn ich es einmal gegeben habe. Das nenne ich eine aufopfernde Freundschaft. Einem anderen eine Frau geben, die man selbst nur zu Geliebten haben möchte. Albert lächelte. »Wissen Sie, dass dieser liebe Franz zurückkommt?« sagte Morcerf. »Doch es ist Ihnen wenig daran gelegen. Sie lieben ihn, glaube ich, nicht?« »Ich? Ei, mein lieber Vicomte, woher glauben Sie denn, dass ich Franz nicht liebe? Ich liebe die ganze Menschheit.« »Und ich bin in dieser Menschheit mit einbegriffen?« »Ich danke.« »Wir wollen die Sache nicht verwirren«, sagte Monte Cristo. »Ich liebe die ganze Menschheit so, wie wir nach Gottes Befehl unseren Nächsten lieben sollen, das heißt auf eine christliche Weise. Doch ich hasse nur gewisse Personen. Kommen wir aber auf Herrn Epigny zurück. Sie sagen, er kehre zurück?« »Ja, von Herrn von Belfort zurückgerufen, der, wie es scheint, ebenso begierig ist, Fräulein Valentin zu verheiraten, wie Herr Danglars Fräulein Eugenie zu verehelichen. Der Zustand eines Vaters, der erwachsene Töchter besitzt, muss recht angreifend sein. Es scheint, er verursacht ihnen Fieber, und ihr Puls schlägt 90 Mal in der Minute, bis sie die Tochter los sind.« »Herr de Pigny gleicht ihnen nicht. Er nimmt, wie ich glaube, sein Unglück in Geduld hin.« »Er tut noch etwas Besseres. Er nimmt die Sache ernst, zieht weiße Halsbinden an und spricht bereits von seiner Familie. Übrigens hegt er eine große Achtung vor den Villeforts.« »Nicht wahr? Eine wohlverdiente?« »Ich glaube, Herr von Villefort gilt immer für einen strengen, aber gerechten Mann.« »Das lasse ich mir gefallen«, sagte Monte Cristo. »Es ist doch wenigstens einer, den Sie nicht wie den armen Herrn Danglars behandeln.« »Dies kommt vielleicht daher, dass ich nicht genötigt bin, seine Tochter zu heiraten«, entgegnete Albert lachend. »In der Tat, mein Herr«, sagte Monte Cristo, »ich wundere mich über Sie.« »Und warum?« »Weil Sie sich gegen eine Heirat mit Fräulein Danglars sträuben. Mein Gott, lassen Sie die Dinge ihren Gang gehen, und Sie brauchen vielleicht gar nicht zuerst Ihr Wort zurückzunehmen.«
»Bah«,
rief Albert mit großen Augen. »Allerdings, mein lieber Vicomte, man wird Ihnen nicht mit Gewalt den Kopf zwischen Tür und Angel stecken. Sprechen Sie im Ernst«, sagte Monte Cristo den Ton ändernd. »Haben Sie Lust zu brechen?«
»Ich gebe 100.000 Francs dafür.«
»Wohl, so seien Sie froh. Herr Danglars ist bereit, das Doppelte zu geben, um zu demselben Ziele zu gelangen.«
»Ist dieses Glück wahr?«
sagte Albert, der es indessen, während er so sprach, nicht verhindern konnte, dass eine unmerkliche Wolke über seine Stirn hinzog.
»Doch, mein lieber Herr Graf,
Herr Danglars hat also Gründe?«
»Ah, hier kommt die stolze, selbstsüchtige Natur zutage. Gut, ich finde hier wieder den Menschen, der die Eitelkeit eines anderen mit der Axt totschlagen will und schreit, wenn man die seinige mit einer Nadel ansticht.
Nein, doch es scheint mir, Herr Danglars...«
»Sollte von Ihnen entzückt sein, nicht wahr?«
»Ei.«
»Herr Danglars ist entschieden ein Mann von schlechtem Geschmack und noch mehr entzückt von einem anderen. Studieren Sie, schauen Sie, ergreifen Sie die Anspielungen im Flug und ziehen Sie Nutzen daraus.«
»Gut, ich begreife. Hören Sie, meine Mutter, nein, nicht meine Mutter, mein Vater hat den Gedanken gehabt, einen Ball zu geben.«
»Einen Ball zu dieser Jahreszeit?
Die Bälle sind stets in Mode.«
»Wären sie es nicht, so dürfte die Gräfin nur wollen, und sie würde sie in Mode bringen.«
»Nicht übel. Sie begreifen, es sind Vollblutbälle. Die, welche im Monat Juli in Paris bleiben, sind wahre Pariser. Wollen Sie eine Einladung für die Herren Cavalcanti übernehmen?«
»Wann wird der Ball stattfinden?«
»Sonnabend.«
»Herr Cavalcanti, Vater wird abgereist sein.«
»Doch, Herr Cavalcanti Sohn bleibt. Wollen Sie es übernehmen, Herrn Cavalcanti Sohn zu bringen?«
»Hören Sie, wie kommt, ich kenne ihn nicht.«
»Sie kennen ihn nicht?«
»Nein, ich habe ihn vor 3 oder 4 Tagen zum ersten Mal gesehen und stehe in keiner Beziehung zu ihm.«
»Doch, Sie empfangen ihn.«
»Ja, das ist etwas anderes. Er ist mir durch einen braven Abbé empfohlen worden, den man getäuscht haben kann. Laden Sie ihn immerhin selbst ein. Sagen Sie mir aber nicht, ich soll ihn bei Ihnen vorstellen. Sollte er später Fräulein Danglars heiraten, so könnten Sie mich eines Schleichweges beschuldigen und Lust bekommen, sich auf Leben und Tod mit mir zu schlagen. Überdies weiß ich nicht, ob ich selbst auf Ihren Ball kommen werde.«
»Warum werden Sie nicht kommen?«
»Einmal, weil ich noch nicht eingeladen bin.«
»Ich erscheine ausdrücklich hier, um Ihnen Ihre Einladung persönlich zu überbringen.«
»Oh, das ist entzückend. Doch ich kann verhindert sein.«
»Wenn ich Ihnen eines gesagt habe, sind Sie liebenswürdig genug, um uns alle Hindernisse zur Seite zu räumen.«
»Sprechen Sie.«
»Meine Mutter bittet Sie.«
»Die Frau Gräfin von Morcerf«, versetzte Monte Cristo bebend. »In der Tat, Sie überhäufen mich mit Artigkeiten.«
»Sehen Sie? Diesen Vorzug hat man, wenn man ein lebendiges Problem ist. Sie kommen also Sonnabend?«
»Da mich Frau von Morcerf darum bittet?«
»Sie sind bezaubernd.«
»Und Herr Danglars?«
»Oh, er hat bereits eine dreifache Einladung erhalten. Mein Vater übernahm dies.
Wir werden auch bemüht sein, Herrn von Villefort heranzuziehen. Doch es ist zweifelhaft, ob er zusagt.
Tanzen Sie, Herr Graf?«
»Nein, ich tanze nicht, aber ich sehe gerne tanzen.«
»Tanzt Frau von Morcerf?«
»Niemals. Sie plaudert gern und hat große Lust, mit Ihnen zu plaudern.«
»Wirklich?«
»Bei meinem Ehrenwort. Ich erkläre Ihnen, Sie sind der erste Mann, für den meine Mutter Interesse zeigt.«
Albert nahm seinen Hut und stand auf. Der Graf führte ihn an die Tür.
»Ich mache mir einen Vorwurf«, sagte er, ihn oben an der Freitreppe zurückhaltend. »Ich war indiskret. Ich hätte nicht von Herrn Danglars sprechen sollen.«
»Im Gegenteil, sprechen Sie abermals, sprechen Sie so oft, sprechen Sie immer davon, doch immer auf die gleiche Weise.«
»Gut, Sie beruhigen mich. Sagen Sie mir, wann kommt Herr d'Épinay?«
»Spätestens in 5 bis 6 Tagen.«
»Und wann heiratet er?«
»Sobald Herr und Frau von Saint-Marat eingetroffen sind.«
»Bringen Sie ihn zu mir, wenn er in Paris ist. Obgleich Sie behaupten, ich liebe ihn nicht, erkläre ich Ihnen doch, dass ich mich freuen werde, ihn wiederzusehen.«
»Ihre Befehle sollen vollzogen werden, Herr Graf.«
»Auf Wiedersehen.«
Der Graf grüßte Albert mit der Hand und folgte ihm mit den Augen. Als der Vicomte in sein Phaeton gestiegen war, wandte sich Monte Cristo um und fragte, da er Bertuccio hinter sich fand, »Nun?«
»Sie ist in den Justizpalast gefahren.«
»Ist sie lange dort geblieben?«
»Anderthalb Stunden.«
»Und dann nach Hause zurückgekehrt?«
»Unmittelbar.«
»Wohl, mein lieber Bertuccio, wenn ich Ihnen einen Rat geben soll, so sehen Sie in der Normandie nach, ob Sie nicht das kleine Landgut finden, von dem ich mit Ihnen sprach.« Herr Bertuccio verbeugte sich, und da seine Wünsche mit dem Befehl, den er erhalten, vollkommen im Einklang standen, so reiste er noch am selben Abend ab.